Ein Ort zum Leben und sich sicher und geborgen fühlen. Das ist in jeder Lebenslage wichtig. Und es gibt Phasen, da gehört zu dieser Sicherheit und Geborgenheit, dass wirklich gute Pflege und Betreuung nicht weit ist. Der Rüsspark kann das bieten. Und das erst noch in einer wunderschönen Umgebung, idyllisch an der Rüss gelegen und eingebettet, in naturnähen Park zu Niederwil im Kanton Aargau. Der Rüsspark hat ein umfassendes Angebot in der Langzeitpflege, nämlich höchstehende Pflege, Betreuung und medizinische Versorgung. Das Pflegeheim ist spezialisiert auf Demenz, Gerontopsychiatrie, Geriatrie und Palliative Care und hat zudem ein Hospiz. Menschen im Alter werden da fachlich kompetent, menschlich und mit ganz viel Herzlichkeit begleitet. Nicht umsonst ist der Rüsspark zertifiziert als Leading Nursing Home und natürlich auch von Qualité Palliative. Was ich wirklich schön finde, ist, dass der Rüsspark dazu auch noch Begegnungen im Pflegeheim ganz fest fördert. Nämlich finden regelmässig kulturelle Anlässe statt, wie Fachvorträge, Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen oder Konzerte. Und das Kulturprogramm, das steht immer unter einem Motto, das alle zwei Jahre wechselt. Aktuell heisst das Motto «Heimwärts» und lässt dazu ein, über das Sterben, den Tod und die Endlichkeit zu reden. Weil wer über das Lebensende redet, gibt am Leben mehr Raum. Alles Wichtige findest du unter www.reusspark.ch. Und das war es mit der Werbung. Jetzt kommt deine Folge vom letzten Stündchen.
Das ist eine Lieblingsfolge vom letzten Stündchen. Ich bin Claudia Moser. Mich haben bis jetzt noch nie am Mikrofon gehört. Ich arbeite sonst im Hintergrund mit und unterstütze Elena bei redaktionellen Sachen wie Themensuche und Schnitt vom Podcast. Und auch administrativ helfe ich mit und beantworte zum Beispiel eure Mail-Anfragen. Jetzt präsentiere ich euch in der nächsten Zeit also die Lieblingsfolgen. Lieblingsfolgen sind Gespräche aus den letzten Jahren, die Elena ganz besonders am Herzen liegen. Wir sind zusammengesessen und haben gekäffelt und haben gemerkt, hey, das sind mega viel. Elena ist gerade ins Schwärmen gekommen. So viele tiefe, persönliche, traurige, lustige und einfach wundervolle Begegnungen aus den letzten Jahren hat sie gehabt, dass sie gar nicht entscheiden konnte, welche wirklich ihre Lieblingsfolgen sind. Aber die allerallerschönsten haben wir zusammengesucht und die stelle ich euch in den nächsten Monaten vor. Wir arbeiten im Hintergrund natürlich fleissig weiter, suchen neue spannende Themen und laden Gäste ein. Und es stehen Neuerungen an. Die darf ich euch jetzt hier zwar noch nicht verraten, aber wir freuen uns schon mega und auch ihr dürft gespannt sein. So, und jetzt kommt Lieblingsfolge Nummer 1. Die ist mit dem Autor Peter Schneider. Die Aufnahme ist schon eine Weile her. Es war nämlich die dritte Folge vom letzten Stündchen und ist im Februar 2021 online gegangen. Die Elena erinnert sich noch gut an die Aufnahme. Und zwar, weil es eine der wenigen ist, die per Zoom stattgefunden hat. Das gehört ihr auch jetzt noch ein bisschen an der Tonqualität. Aber besonders erinnert sie sich natürlich auch, weil der Peter Schneider eine unkonventionelle Sicht aufs Älterwerden hat und die auch provokant geäussert hat. Seine Sicht aufs Leben im Altersheim regt zum Nachdenken an. Und seine Gedanken zur Selbstbestimmung am Lebensende sind inspirierend. So ist es jedenfalls mir beim Hören gegangen. Jetzt wünsche ich euch viel Spass mit dieser Lieblingsfolge vom letzten Stündli.
Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Für diese Folge habe ich mit dem Peter Schneider über Sterben geredet. Ein Psychoanalytiker, Satiriker und Autor. Es hat viel zu besprechen gegeben. Über das Älter- und Altwerden, über Gelassenheit, über assistierten Suizid und Selbstbestimmung, über Spitalequipment zuhause und Ruhe beim Sterben, über Bestattungen via Zoom oder über die Sterblichkeit als verbindendes Element zwischen uns Menschen, zwischen den Lebenden und den Toten. Eben, viel und viel Spannendes. Aber hört es selber. Also Sie haben ja im Oktober 2020
zusammen mit der Journalistin Andrea Schafroth das Buch herausgegeben mit dem Titel «Jung bleiben ist auch keine Lösung». Und dort tauschen sie sich aus über das Älterwerden und auch ein bisschen über die Vergänglichkeit. Was auch ein bisschen zum Thema wird, ist so ein bisschen die Gelassenheit. Und das ist ja etwas, was man noch oft im gleichen Atemzug hört, Alter und Gelassenheit. Also geht mir auch so, ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass man gelassener werde mit dem Alter. Wie alt sind Sie, Herr Schneider?
63 ein Viertel.
Und wer gelassen?
Ja, in manchem ja, in manchem nicht. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sagen wir das ja auch in unserem Buch, dass man das so nicht generalisieren kann. Also in manchem wirkt man einfach gelassener, weil man nicht mehr, oder ich in meinem Alter nicht mehr, bei Andrea Schafroth ist das vielleicht noch ein bisschen anders, die steckt noch mehr mittendrin, weil man keine großen lebensentscheidenden Ziele mehr erreichen muss.
Sie haben eben da auch noch geschrieben, dass man das Leben ein bisschen abwertet, oder? Wo man lebt mit der Abklärtheit. Jetzt auch so ein bisschen eben das Memento Mori. Ich stirb ja dann sowieso. Ich versuche so ein bisschen das auszuloten. Oder einerseits tun Sie sich ganz offensichtlich beschäftigen mit dem. Ist Ihnen das sehr bewusst, die Endlichkeit von dem Leben? Das Älterwerden thematisieren Sie. Und andererseits sagen Sie auch, man entwertet dann auch das Leben, wenn man es übertreibt, oder?
Ja, ich finde sowieso, also im derzeitigen öffentlichen Reden über Endlichkeit und Sterben ist das völlig, völlig überbewertet. Also wenn man jetzt eben, das ist jetzt auch durch die Pandemie sehr offensichtlich geworden, es gibt ja kaum noch Leute, die übers Leben sprechen können, ohne nicht zu sagen, dass jedes Leben zu 100% irgendwann zum Tod führt. Also das finde ich, ist so ein Pseudo Tiefsinn, der jetzt ganz besonders grassiert, oder überhaupt dieser Sterbediskurs. Also das ist eine geradezu begeisterte und für tiefsinnig und für nicht verdrängend gehaltene Glorifizierung des Abfindens mit der Endlichkeit. Also die ich einfach nur zynisch und kaltschnäuzig finde. Nicht, wenn man da, also ich glaube, 2/3 in der Schweiz der Corona-Toten sind einfach so schlichtweg in Alters- und Pflegeheimen weggestorben, und dann schwafelt man so darüber, über das ohnehin ja jedes Leben endlich ist und wir das bloß verlernt hätten, uns damit abzufinden, und wir würden den Tod verdrängen. Also das ist absoluter Chabis.
Also auch ein bisschen respektlos gegenüber dem einen Leben, das einfach zu Ende geht, oder? Und wo per se mal eine Tragödie ist.
Ja, völlig. Also ich glaube, ich glaube gar nicht, dass sich meine Position über die Zeit so verändert hat. Nur ist der Diskurs irgendwie an mir vorbeigegangen, also hat mich irgendwie rechts überholt, dass ich heute fast schon katholisch-orthodoxe, jüdisch-orthodoxe oder islamisch-orthodoxe religiöse Position von der Unantastbarkeit des Lebens vertrete, wohingegen alle, die irgendwie vernünftig, progressiv oder sonst was sind, eben immer davon reden, man müsse doch rational auch mal darüber sprechen, oder wenn man doch selbstbestimmt gelebt hätte, dann müsse man auch selbstbestimmt sterben können. Ich frage mich, wo die Leute eigentlich alle so wahnsinnig selbstbestimmt gelebt haben, ob die alle irgendwie eine Südseeinsel für sich ganz alleine hatten, auf der sie so selbstbestimmt vor sich hinleben konnten. Also da denke ich, es wird viel von Selbstbestimmung und Würde geredet, aber wenn man da ein bisschen dran kratzt, dann merkt man eigentlich so eine Rationalisierung, Ökonomisierung eben auch des Lebens. Und da muss ich irgendwie, ich kann einfach nicht anders, irgendwie auf eine sehr altbackene Art diese Vorstellung des unantastbaren Lebens entgegenhalten. Und ich denke, wenn man das aufgibt oder wenn das erodiert, das wird man ja nie ganz aufgeben können, aber wenn das erodiert, wie es jetzt, wie man es gesehen hat, wie schnell das in so Zeiten von Pandemie erodieren kann, dann wird es für manche Menschen lebensgefährlich. Auch das hat man gesehen.
Das ist auch etwas, so eine Stelle in diesem Buch, wo Sie sich offensichtlich ziemlich aufregen darüber. Also ich finde, Sie kommen eigentlich relativ gelassen über in diesem Buch, wenn es eben um all diese Themen geht, aber
ja,
so wie ich das gelesen habe, enervieren Sie sich eben genau an dieser Stelle, wo es um den assistierten Suizid geht, wo dann eben mit Selbstbestimmung argumentiert wird, mit Würde, wo man, dass Leute offenbar sagen, ja, bevor ich jetzt da meinen Angehörigen zur Last falle, tue ich lieber selbstbestimmt rechtzeitig den Notausgang wählen. Und eben, das scheint Sie recht aufzuregen. Geht das in das, was Sie jetzt gesagt haben? Oder wieso nervt Sie das?
Es nervt mich diese vernünftelnde breite Akzeptanz. Also ich bin ja nicht einer, der sagen würde, es gibt keine Situation, in der man nicht wünschen könnte, dass man sein Leben beenden kann. Viele machen das leider eben auch sehr früh und ja, ich muss was sagen. Also wenn man zum Beispiel die Selbstmord, die Suizidstatistiken anschaut, da wurde irgendwann mal der assistierte Suizid rausgenommen, weil man sonst eine grob verzerrte Suizidstatistik durch Gift gehabt hätte. Also wenn Sie jetzt ins statistische Jahrbuch reinschauen, ist die Suizidstatistik bereinigt um die, die mit Pentonatriumbarbiturat aus dem Leben scheiden. Und das ist, zeigt irgendwie etwas von dieser Stimmung. Also eben mit welchem Recht will man eigentlich den einen Suizid vermeiden und den anderen gestatten? Ich habe da auch keine Lösung dafür. Also ich bin nicht dafür, jetzt Exit zu verbieten oder ich denke nur, man kommt eben, wenn man etwas, das mal eine Ausnahme war, also dass man zum Beispiel jemandem Gift verschafft hat, der unter unerträglichen Schmerzen leidet und aus dem Leben geht, wenn das eine Art von, sagen wir mal, akzeptierter Schnellpalliativbehandlung wird. Und da habe ich, das macht mir Mühe. Abgesehen davon, was das auch mit den Angehörigen macht, was diese Art von überlegter Selbstbestimmung eben auch mit Freunden der Familie und so weiter macht. Und das wird alles in diesem Diskurs so relativ zügig ausgeblendet. Wobei eben die Geschichte, also mit der Selbstbestimmung, die hat ein bisschen was Lustiges. Also mein Standardbeispiel ist, ich dürfte im Altersheim nicht in meinem eigenen Zimmer rauchen, aber selbstbestimmt und in Würde sterben darf ich. Mhm. Es gibt da ganz viele Inkonsistenzen, die aber, und es gibt natürlich immer Inkonsistenzen. Also man kann das jetzt nicht sagen, ja, da seid ihr aber nicht konsequent. Das kann man bei praktisch allem sagen. Aber dieser Stimmungswandel, eben, dass es auch die Alten selber, die 70-Jährigen zum Beispiel, ganz klar sagen, ja, bevor ich dement werde oder sobald ich Gaga bin oder an Schläuchen hänge oder ich weiß nicht was, dann gebe ich mir den goldenen Schuss sozusagen. Das finde ich problematisch. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich kann keine Gegenutopie aufbauen.
Mhm. Sind ja auch immer auch Aussagen ein bisschen über, über die Definition von Würde, oder? Also, wie kann man denn überhaupt Würde, also ganz allgemein, für alle gültig definieren, oder? Es ist dann wie so ein bisschen, also was, wenn ich mich auch noch darf, dem anschliessen, oder? Was mich an diesen Aussagen eben dann manchmal stört, ist, dass es manchmal ein bisschen tönt, wie wenn das für alle so müsste gelten, oder? Dass quasi,
zum Beispiel, ja.
Ja, ein Dementsein wird manchmal als würdelos bezeichnet, einfach mal so per se, und dass es aber für jemanden kann ganz schlimm und würdelos sein und für jemand anders vielleicht schlimm, aber trotzdem würdevoll sein, das wird dann wie so ein bisschen negiert, oder?
Ja, und außerdem ist die Würde ja auch etwas, was man dem anderen zuspricht. Wenn man dem Leben natürlich dieser anderen dann keine Würde mehr zuspricht, dann wird's würdelos. Aber das ist eben auch eine heikle Geschichte. Und das, also ich scheue davor zurück, solche Vergleiche, solche Nazi-Vergleiche mit dem lebensunwerten Leben zum Beispiel, mit denen zu kommen. Aber es ist ja auch nicht so, als wenn die Nazis das erst erfunden hätten. Nicht? Insofern ist es gar kein Nazi-Vergleich, sondern es ist etwas, zu dem man offenbar in bestimmten Situationen in der Lage ist, Leben nicht mehr als grundsätzlich erhaltenswert zu betrachten, sondern so kategoriale Triagen mindestens zu machen. Und das ist mir auch in der Medizinethik aufgefallen. Also am Anfang der Pandemie, da gab es ja laufend Artikel über Medizinethik und Interviews. Und die Leute haben sich ja förmlich auf das Thema der Triage sind fast obsessiv drauf abgefahren, auch wenn es noch überhaupt gar nicht so weit war. Also es muss auch irgendwie so eine Art perversen Kitzel haben, die Vorstellung, dass man da sortieren darf.
Aber Sie können schon den Gedanken nachvollziehen, dass es, wie soll ich sagen, eine unangenehme Vorstellung ist, dass man irgendwann könnte in seinem Umfeld zur Last fallen.
Ja, den kann ich schon nachvollziehen, aber andererseits finde ich das auch eine komische Formulierung. Also fällt man nicht seinem Umfeld in vieler Hinsicht immer zur Last? Ich will jetzt nicht wieder auf 20 Minuten zurückkommen, also die fallen mir auch ständig zur Last, weil ich den Mist lesen muss. Eben, das ist auch eine komisch, man könnte fast schon sagen, libertäre Art von Autonomievorstellung. Warum soll man irgendetwas beanspruchen, ohne dafür zu zahlen? Und das machen wir ja eigentlich ständig. Das ist geradezu die Definition von sozialem Leben, dass es da ein Geflecht und Netzwerk von Gegenseitigkeit und so weiter gibt. Und plötzlich eben Schulen, Straßen, aber da ist ja natürlich immer wieder mehr von ausgeblendet worden. Also Spitäler sind heute praktisch alle privat. Oder sind Aktiengesellschaften, bei denen vielleicht die Kommune noch eine Mehrheit hat. Also sozusagen die klassische Vorstellung, wo man früher immer sagen könnte, ja, ich zahle ja noch irgendwie gerne Steuern, weil da werden Schulen, Krankenhäuser und sonst was von gebaut. Also die Krankenhäuser kann man schon mal weglassen inzwischen. Es gibt natürlich auch immer wieder Diskussionen mit Privatschulen. Kann man Straßen nicht auch noch privatisieren und so? Und diese Vorstellung vom zur Last fallen, die hat was mit einem vergleichbaren Konzept von Kostenwahrheit zu tun. Also man müsste doch mal auf den Tisch legen, was man kostet und was man einbringt. Und wenn das nicht mehr so übereinstimmt, dann fällt man wirklich der Allgemeinheit zur Last. Und das sind aber nicht nur die Alten, das sind die Scheininvaliden, das sind die Sozialhilfeempfänger, das sind eben all die, die nicht dafür zahlen. Außer die Autofahrer, die zahlen ja tatsächlich selber für ihre Straßen offenbar.
Genau. Also ich denke ja schon auch jetzt auch ein bisschen im kleineren, wie soll ich sagen, im kleineren Kosmos, oder? Ich bin ja mein ganzes Leben lang auf andere Menschen angewiesen. Also in meinem Alltag würde eigentlich nichts funktionieren, wenn ich nicht könnte auf mein Umfeld zählen und mein Umfeld auf mich, oder? Ist das eigentlich das, was ich meine, oder? Und dann soll es plötzlich im Sterben, soll man dann...
Ja, genau, ja. Das sind auch eben im kleinen Kosmos sind es die Großeltern, die Freundinnen, die Freunde, die einem mit den Kindern helfen, die, keine Ahnung, also das sind eben, man ist ständig auf irgendwen angewiesen, man ist auf die Zuverlässigkeit des Partners oder der Partnerin angewiesen, dass die nicht mit ihrem Geld immer ins Casino geht und das gemeinsame Hab und Gut aufbaut. Also dieses Vertrauen, das gehört eben wie die Atemluft zum Leben. Und da fände ich es auch komisch, wenn einem das einmal ab irgendeinem Alter, ab irgendeiner Gebrechlichkeit dann nicht mehr als Berechtigung zugesprochen wird.
Und man sich dann plötzlich nicht mehr selbstbestimmt soll ich fühlen, oder?
Ja, das ist auch ein komischer Gegensatz, also zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit und Angewiesenheit. Also den gibt's so gar nicht. Es gibt kein Alter, in dem man nicht abhängig, aber voll selbstbestimmt ist.
Sie äußern in dem Buch, um nochmal auf das zurückzukommen, auch die Sorge, dass wir allenfalls bald damit rechnen müssen, dass Menschen im höheren Alter medizinische Behandlungen verwehrt werden, weil es eben ökonomisch nicht mehr sinnvoll ist. Das haben Sie jetzt vorhin kurz angetönt. Was ist denn dagegen einzuwenden, dass man in der Medizin ein bisschen die Mass halten?
Zum einen glaube ich, dass es auch ganz viele andere Kostentreiber gibt. Das Beispiel habe ich, glaube ich, auch im Buch, also mit mangelnder Koordination von Behandlungen und so weiter. Also, aber eben, ich bin kein Gesundheitsökonom, ich kann nicht sagen, was wie viel. Aber was zum Beispiel dagegen spricht, und das ist dann eben fast schon ein frommes Argument, ist die Unantastbarkeit des Lebens. Jetzt kann man natürlich fragen, soll man wirklich alles machen, was man kann, oder gibt's nicht eine vernünftige Grenze dafür? Und natürlich gibt's die. Also man kann nicht jemanden, der im Sterbeprozess ist, mit Elektroschocks, einer Beatmungsmaschine und einem Dialysegerät sozusagen noch aufpimpen oder das, aber das erwartet ja auch gar keiner. Also es ist ja nicht so.
Ging ja dann schon eher unter Folter, oder?
Das ging schon eher unter Folter. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt jemand bin, sich so eine Art von Zombie-Existenz im Spital noch vorstellt. Aber das sind ja auch immer bloß solche Schockargumente, die dagegen die ins Feld geführt werden, wenn es darum geht, soll man als 80-Jähriger noch eine neue Hüfte, soll man noch eine Herzoperation mit und so weiter. Und eben da, finde ich, müsste es die Möglichkeit geben, eben an diese Unantastbarkeit des Lebens zu appellieren und zu sagen, ja, wenn das was nützt, dann kriegt man eben auch mit 85 diese oder jene Operation.
Wenn man sie will, oder?
Wenn man sie will. Und es gibt natürlich auch gewisse Operationen, bei denen im hohen Alter das Risiko die Chancen überwiegt. Also es ist gar nicht so, als wenn man da jetzt so als idiotischer, blinder Lebensschützer für irgendwas Absurdes argumentiert. Aber es ist einfach die Frage, ob man etwas so einem ökonomischen Kalkül von Nutzen oder ob man ein ökonomisches Kalkül von Nutzen und Schaden macht oder ob man das nicht doch auch den Betroffenen überlässt, die sagen können, was sie als aufgeklärte Patienten sich wünschen. Und unter aufgeklärten Patienten verstehe ich dann solche, die nicht einfach indoktriniert sind im Sinne von, das lohnt sich doch nicht mehr.
Aber wo quasi gefüttert werden mit den nötigen Informationen, was braucht als Entscheidungsgrundlage, um dann können für sich auch etwas entscheiden.
Ja, aber die sind auch gar nicht so unzugänglich. Also ich habe zwei Beispiele. Eine sehr alte Patientin, die zu mir gekommen ist, vor einer eigentlich im Glauben, dass sie jetzt demnächst sterben müsste, weil sie etwas falsch verstanden hat oder weil man ihr das falsch gesagt hatte, wegen eines Herzfehlers, der inoperabel sei. Und unsere Behandlung hat damit begonnen, dass ich ihr gesagt habe, fragen Sie doch nochmal. Und daraus ist dann eine Analyse entstanden oder hat erst entstehen können, weil sie das überlebt hat. Die hatte also mit knapp über 80 eine komplizierte, oder weiß auch nicht wie kompliziert, aber schon in dem Alter komplizierte Herzoperation und hat das gut überlebt. Und das ist eine. Mein Vater hat Probleme mit seinen Knien, also vor allen Dingen mechanischer Natur. Er brauchte eigentlich künstliche Kniegelenke mit 88. Man muss dazu sagen, er macht seinen Garten weitgehend selber, er lebt alleine, macht seinen Haushalt. Der hat sich zum Beispiel oder entscheidet sich weiterhin gegen Knieoperationen, was ich sehr vernünftig finde, weil das würde ihn mindestens für 3 Monate völlig demobilisieren. Das ist zum Beispiel auch eine begründete Entscheidung. Da geht es gar nicht um Knieoperationen, ja oder nein, für ältere Leute. Und ich glaube, wahrscheinlich kann jeder solche Geschichten von einer vernünftigen Abwägung erzählen. Wann ist eine Organtransplantation noch sinnvoll? Welche Vorteile bringt das, ohne dass man eben irgendeinen Grenzpunkt setzt? Und ich glaube, bei den Medizinern selber ist es gar nicht so wild. Also die sind, glaube ich, eher durchaus lebensverlängerungsfreundlich mal. Ich habe es noch nie wirklich, Gott sei Dank, ausprobieren müssen. Mal schauen, wie es dann wird.
Wie wäre denn das? Also wenn Sie jetzt mal würden schwer erkranken, was für eine Behandlung wünschten Sie sich dann? Oder was wäre Ihnen wichtig bei einer Behandlung?
Dass ich das überlebe.
Egal wie.
Ja, was heißt egal wie? Also wenn es darauf hinausläuft, wie ich das eben gesagt habe, dass ich nur noch von einer Beatmungsmaschine, stündlichen Elektroschocks und Formalinzusatz im Blut irgendwie am Leben und an Erhalten und an der Verwesung gehindert würde, dann wäre das natürlich nicht die Alternative. Aber so ist es ja meistens nicht. Nicht? Also ich glaube, da wäre ich schon auch zu einigen Opfern bereit. Also wenn ich jetzt irgendwas hätte, was eine Chemotherapie mit schweren Nebenwirkungen erfordern würde, dann würde ich das natürlich wählen. Also da müsste ich dann durch. Wenn ich das vielleicht mit 88 hätte und große Schmerzen und dann würde ich mich vielleicht eher für eine Palliativbehandlung entscheiden.
Also kommt auch ein bisschen darauf an, was auf dem Spiel steht, oder?
Ja, klar. klar. Mhm.
Sie haben ja.
Aber es könnte auch sein, dass ich das mit 88 noch auch wünschen würde und Nebenwirkungen dafür in Kauf nehmen würde. Also, ja.
Ja, das kann man jetzt einfach auch noch nicht sagen. Oder?
Nein, das kann ich wirklich nicht
so
sagen.
So kategorisch, genau.
Ja.
Sie haben ja schon als Kind erlebt, wie es ist, wenn ein Familienmitglied krank ist. Also in dem Buch haben Sie das auch nochmal erwähnt und ich glaube auch in anderen Gesprächen, dass Ihre Mutter krank war. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also das waren zwei schwere Erkrankungen. Also das erste, da war ich 3 vielleicht und das zweite, da war ich so 6 oder 7. Und beim ersten Mal, das war eine Nierensteine mit Komplikationen, also so genau weiß ich es auch nicht mehr. Und die zweite Erkrankung war dann über Monate hin ganz klar lebensbedrohlich. Ja, und insofern bin ich mit diesem, ja?
Nein, sagen Sie nur, ja.
Nö, ich wollte gar nichts mehr dazu sagen.
Entschuldigung, ja, nein, ich hätte jetzt einfach fragen, wie Sie das prägt hat auch, oder? Zu dem Thema.
Ja, das hat mich schon ziemlich geprägt, hat vielleicht auch was mit dieser lebensforcierenden Haltung zu tun. Also meine Mutter hätte man auch wahrscheinlich abschreiben können, damals, als ich 7 war. Ich habe immer gedacht, also jetzt habe ich es irgendwie gesehen und sagen meine Angst oder die Furcht vom Tod, das hat sich irgendwie dadurch relativiert, so wie die Leute, die einen Flugzeugabsturz überlebt haben und sich danach für unsterblich halten. Es gibt irgend so einen Film, in dem das so ist. Also ich habe gedacht, ich habe meine Trauer sagen schon frühzeitig verarbeitet. Und als meine Mutter dann tatsächlich, und zwar sehr jung, an einem Herzinfarkt gestorben ist, also da war sie 64, also so alt, wie ich dann in diesem Jahr werde, da hat mich das wahnsinnig umgehauen. Also das ist über Jahre präsent geblieben. Mhm. Was ich allerdings sagen muss, meine Mutter hatte zwischendurch dann nochmal Brustkrebs. Und da war ich 20 und habe längere Zeit schon nicht mehr zu Hause gelebt. Das ist irgendwie an mir komischerweise vorübergegangen. Also ich weiß, dass es so war. Ich weiß, dass ich habe noch irgendwie so in Ohren, wie mein Vater mir das bei einem Besuch erzählt hat. Aber das habe ich irgendwie... war das so wie ausgeblendet. Vielleicht hat das eben auch wiederum mit der Vorgeschichte zu tun. Und außerdem, meine Mutter war auch noch zeitenweise schwer depressiv, also war das vielleicht so eine Art Gewöhnungseffekt mal über eine gewisse Zeit lang, also so platt gesagt im Stil, irgendwas ist ja halt immer.
Kennen wir schon.
Ja, kennen wir schon. Ich weiß gar nicht, ich habe kein Bild mehr vor mir, wie ich sie bei dieser Brustkrebserkrankung im Spital besucht habe. Was ich schon sehr präsent habe, und darum mag ich Spitäler eigentlich ganz, ganz gerne, also ich finde das eigentlich sehr beruhigende Orte, dass ich einen Teil meiner Kindheit wirklich immer so im Spital bei meiner Mutter verbracht habe. Also ich kriege das auch nicht jetzt irgendwie in eine konsistente Geschichte. Ist mir nur vor kurzem ist mir das mal aufgefallen, dass es da einen gewissen Widerspruch gibt. Ja, vielleicht sind es auch gewisse Zeiten. Ja, und vielleicht gibt es auch gewisse Zeiten, in denen man irgendwie etwas immuner ist. Ich weiß, mein über alles geliebter Großvater, der ist gestorben, als ich 17 war. Und das ging, als ich klein war, der war gewissermaßen mein Mutterersatz, ging das so weit, dass ich immer an ihm gelauscht habe, ob er noch atmet. Und also da sieht man, wie präsent die Todesangst war. Aber der tatsächliche Tod, da war ich 17, der ist irgendwie auch mehr an mir vorbeigerauscht.
Vielleicht einfach andere Fokus im Leben gehabt?
Ja, vielleicht, ja. So, vielleicht ist das nicht die Zeit, wo man dann wieder auf die Großeltern so fixiert ist. Mhm. Keine Ahnung. Also ich glaube, das lässt sich auch nicht so ein für alle Mal beantworten. Und fällt mir jetzt auch immer, es fällt einem ja auch immer so in bestimmten Zusammenhängen wieder auf und ein.
Wie möchten Sie denn selber mal sterben?
Ich glaube, das habe ich auch in Ihrem Buch mal
ja, ja, genau.
Oder sonst wo. Ja,
an mehreren Orten, ja. Hat sich da nicht geändert.
An mehreren Orten, also, ja. Nein, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich irgendwie so, mein Schwiegervater ist so gestorben, der ist einfach eines Morgens nicht mehr aufgewacht, nachdem er einfach wirklich ein halbes Jahr müder und müder geworden ist. Und ja, das. Aber ich weiß nicht, ob das, wie das die Angehörigen dann. Aber zum Beispiel, also ich möchte ja sowieso nicht sterben. Also insofern finde ich das jetzt eine komische.
Genau, ja.
Eine komische Wahl. Aber ich hätte zum Beispiel, also diese unbedingte Wunsch, zu Hause zu sterben, den finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Weil ich denke, zu Hause ist doch alles gar nicht darauf eingerichtet und ich bin wirklich ein Spitalfan.
Aber Sie kennen schon die mobile Palliativ-Care-Team, wo Menschen auch können die Heim wirklich gut medizinisch betreuen. Also gerade wenn Sie in der Stadt leben,
ja.
Haben Sie eigentlich das Glück, dass Sie auch die Heim können gut betreut sind?
Gut, ja, das wäre schon okay. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Vorteil von zu Hause wäre. Also was kann man, ja.
Also ich kann Ihnen einfach sagen, was ich von anderen Menschen höre, oder? Wo der Wunsch äußert.
Ja.
Die sagen einfach sehr oft, gerade wenn das Leben wie kleiner wird, oder sehr oft kündigt sich ja ein Sterben oder ein Tod einfach auch an, oder über längere Zeit. Dann findet das Leben so fest in dem Zuhause statt. Dann ist das so eine Art, wird das noch mehr, als es vorher war, ist wie ein Nest. Wo man sich wohlfühlt, wo man daheim ist und wo man vielleicht in einer Todesnähe dann auch findet, eigentlich will ich das jetzt einfach auch nicht mehr verlassen. Jetzt nochmal raus, will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich fühle mich so wohl da, oder? Also, aber ja. Ich meine, selbstverständlich, das sind ganz individuelle Bedürfnisse. Aber das ist offensichtlich für sehr viele ein Grund, zum sagen, mal, ich möchte eigentlich, wenn es geht, bis zum Schluss daheim sein.
Ja, ich bin sowieso ein Stubenhocker. Also, doch, das mit dem Nest kann ich gut verstehen. Und ich bin wirklich gerne zu Hause. Nur stellte ich mir vor, also gerade unser Schlafzimmer ist jetzt nicht der praktischste Ort. Also zum Beispiel im Spital so ein Tischchen, was man so übers Bett schieben kann, wo man dann zum Beispiel seinen Computer noch draufstellen kann. Also allein das Equipment fände ich jetzt viel praktischer, als mir irgendwie noch ein schweres Buch auf die Brust legen zu müssen. Also verstehen Sie, so ganz, oder eine Klingel, wo ich dann klingeln kann und sagen...
Ja. Wenn man es sich eben leisten kann, dann kauft man es sich für die Heim.
Ja, wo tun wir dann das andere hin? Und das versaut dann das Interieur auch so, dass ich keinen Spaß mehr dran hätte.
Ja, genau. Also, genau. Vielleicht noch schnell zum Aufklären, wenn wir jetzt da uns zulassen und wir reden jetzt da davon, wie Sie schon erwähnt haben, wie Sie... weil sie halt einfach auch werden müssen, wie sie wollen sterben. Dass wir das, wenn Sie das noch schnell ausführen, oder soll ich erzählen, was ich gehört habe bei unserem letzten Gespräch vor 7 Jahren?
Ja, aber ich weiß nicht, war das was anderes, als dass ich gerne im Spital, in einem schönen, sauberen Spitalzimmer und piepsende Geräte habe ich, glaube ich, auch noch erwähnt.
Das haben Sie auch noch erwähnt.
Aber vielleicht nerven die einen dann auch, keine Ahnung.
Ja, das finde ich jetzt auch noch schwierig zu wissen, ob einem das dann nervt oder eher beruhigt. Nein, aber was sie vor allem einfach gesagt haben, und dann auch 2017 übrigens nochmal in einem Interview mit der BZ, dass sie am liebsten ohne Menschen um sich herum würden sterben. Dass ihnen also auch gar niemand die Hand heben bitte. Weil sie offenbar auch sonst, wenn es ihnen nicht so gut geht, sich lieber zurückziehen. Und sie stellen sich dann vor, habe ich das verstanden in unserem letzten Gespräch, dass sie lieber einfach sich zurückziehen und allein sterben. Ist das noch so, was sie jetzt ein Stückchen älter geworden sind?
Sagen wir, tendenziell ging es eher in die Richtung. Also ich würde jetzt niemanden von der Bettkante stoßen, der bei mir sitzen will. Aber tendenziell geht es dahin. Also ich kenne das einfach, aber das ist jetzt natürlich sozusagen hochgerechnet. Ich kenne das davon, wenn man eine schwere Grippe hat, was ich schon lange auch nicht mehr hatte, da ist man einfach zum Beispiel sehr berührungsempfindlich. Ich weiß nur nicht, wie das beim Sterben ist. Also ich würde zum Beispiel nicht, wenn ich wüsste, ich würde demnächst sterben, würde ich nicht das letzte Jahr irgendwo hinfahren und meine Angehörigen kriegten dann erst ein Telefon, wenn ich dann endlich nach einem Jahr gestorben bin. Also das meine ich nicht mit Alleinsein. Aber ich müsste nicht irgendwie nochmal Besuch von allen 100 Menschen, die meinen, mich besuchen zu müssen, oder das hätte ich sowieso auch im Spital, wenn ich überhaupt im Spital wäre, würde ich das jetzt außer von meinem Sohn und meiner Frau jetzt auch nicht wahnsinnig schätzen. Mein bester Freund zum Beispiel, der hat eine absolute Aversion dagegen, im Spital besucht zu werden. Und das ist schon Running Gag, wenn er mal irgendwas hat, dass man sagt, dann komme ich dich natürlich besuchen. Also
als Drohung sozusagen.
Ja, als Drohung kann man ihm das immer sagen. Also, aber da will ich auch nicht, also da will ich überhaupt keine Ideologie rausmachen. Und es gibt ja vielleicht Leute, die das gerne haben, wenn da noch möglichst viele um ihr Bett rumstehen, weil die auch immer gerne viel um sich hatten. Und der Typ bin ich jetzt halt nicht. Das Einzige, was ich nicht vertragen würde, wäre irgendwie esoterisch geratenes Pflegepersonal. Also ich möchte gut betreut werden und sachlich betreut werden. Weder mit einer besonders hohen Grad von Munterkeit als auch mit einer irgendwie so esoterischen Trösterei. Also wirklich eine freundliche, empathische Sachlichkeit, das fände ich optimal.
Haben Sie dann mit Ihren Nächsten und Ihrer Familie schon über das geredet? Reden Sie überhaupt über Sterben und über Ihre Wünsche?
Ach, mit meiner Frau kann man nicht vernünftig über sowas reden. Die kriegt gerade immer einen Schock, wenn ich das bei mir anspreche. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Patientenverfügung gemacht, weil man das ja mit Covid machen soll. Und da steht drin, dass ich für jedwede lebensverlängernde Maßnahmen offen bin. Und das, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, dass meine Frau bzw. mein Sohn tun sollen und dass man Covid-positives Pflegepersonal sowie esoterisches Pflegepersonal von mir fernhalten soll. Also das liegt jetzt bei meinem Hausarzt. Und das meine ich tatsächlich auch so, also das mit dem Covid, das wird irgendwann mal wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein. Aber eben in Altersheimen und Pflegeheimen wird Covid-positives Personal noch eingesetzt. Also ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr skandalisiert wird. Und dann gibt's immer dieses, ja, die armen alten Menschen, die sterben doch eher an Einsamkeit als an, nicht als wenn Pflegeheime früher der Hort der Geselligkeit wären, wo sich die Verwandten die Klinke in die Hand gegeben haben und die Enkel gar nicht abwarten konnten, wann sie endlich wieder zum Großi durften. Also diese Verketztheit, das finde ich sowas von verlogen. Aber die Frage war ja eigentlich, ob ich da mit jemandem drüber sprechen kann. Mit meinem Sohn geht's noch am ehesten, aber auch mehr so auf die lustige Art. Aber das verstehe ich auch. Also ich fände das jetzt auch nicht so wahnsinnig erheiternd. Meine Vorstellung wäre, also nicht, dass ich für Kremierung bin, aber der Vorteil der Kremierung ist, man könnte seine Asche so in kleinen Säckchen auf schönen Friedhöfen sozusagen deponieren, so öben, wie wird man das nennen?
Spreading.
Urban Spreading, nicht Gardening, sondern Urban Spreading. Zum Beispiel in New York gibt es diesen wunderschönen Friedhof da in der Nähe von Ground Zero bei einer ganz schönen alten Kirche. Dann kenne ich noch einen auf Jersey Island. Das ist die einzige irische Insel, zu der man mit einer Seilbahn kommt. Da können wir so ein paar Orte und dann hätte unser Sohn zum Beispiel immer noch gute Gründe, mal wieder irgendwo hinzureisen. Also so in dem Stil. Was ich überhaupt nicht möchte, also wäre irgendwie für mein Begräbnis jetzt auch noch schwer einzuhaltende Anweisungen zu geben, wie man das denn jetzt irgendwie machen sollte. Oder das überlasse ich der Nachkommenschaft, die so zahlreicher nicht sein wird.
Sie haben in dem Fall nicht irgendwie eine Vorstellung, wie Ihre Bestattung einmal soll vonstatten gehen?
Nein, überhaupt nicht. Also so wie es für die Angehörigen, wie gesagt, da ist zunächst mal nur unser Sohn irgendwie machbar ist. Also keine Sachen, dass alle noch mal Rock'n'Roll tanzen sollen und nicht in Schwarz oder nicht in Grün oder so. Also so Sachen finde ich immer ziemlich unmöglich.
Haben Sie dann mal so eine richtig schöne Bestattung erlebt, wo Sie gedacht haben, ja, so wäre doch jetzt noch etwas?
Nein, also ich glaube, die besten Bestattungen sind ja noch vielleicht die von entfernteren Familienmitgliedern vielleicht, die sehr alt gewesen sind und wo man dann vielleicht noch irgendwen wieder mal auf einer Bestattung trifft. Aber nein, ich kann nicht sagen, dass ich irgendeine schöne... Also die schönsten sind halt die einen nicht so wahnsinnig mitnehmen, weil man da... einfach, wenn ich zum Begräbnis vom Vater einer guten Freundin gehe, dann verbindet mich mit dem Vater nichts, aber dann denke ich mir, wie gut es mir tut, wenn dann auch jemand dabei ist. Aber entweder sie berühren einen nicht besonders oder sie sind irgendwie herzzerreißend und da kann ich nicht sagen, eine schöne Beerdigung. Also von wildfremden Leuten, da könnte ich, ja, natürlich. Also
das heißt, auch kein fürchterliches erlebt?
Ja, doch, also eben die von meiner Mutter, die muss ich nicht nochmal erleben, was ich ja auch tatsächlich nicht muss. Der Sohn von Freunden, der ist auch schon länger her knapp über 20 an einem Hirnaneurysma gestorben ist. Das war zum Beispiel eine Art von herzzerreißender Beerdigung, die ich auch nicht mehr erleben möchte. Und eben schöne Beerdigungen sind die von fremden Leuten in New Orleans mit schönem Jazz, aber eben, die kennt man nicht. Oder was ich sehr herzig gefunden habe, in Irland zum Beispiel ist es wirklich auch bei den jungen Leuten brauchig. Ich war vor kurzem mal, vor ein paar wenigen Jahren mit meinem Sohn in der Nähe von Dublin und entweder waren an dem Wochenende besonders viele Beerdigungen oder sonst ist jedenfalls ständig irgendwo ein Leichenwagen vorbeigefahren. Und die Leute blieben, also auch die Jungen blieben dann alle stehen und haben die Mütze abgenommen.
Also ach so, herzig,
das hatte sowas, ja, das hatte was Erwärmendes. Ja, das ist wirklich herzig, ja. Also das finde ich tatsächlich.
Nur ein Gruß auf den Weg.
Ja, das hat wirklich was. Aber eben, die Leute kannte ich natürlich nicht, die da so noch gegrüßt werden.
Genau, und da kann man mit der eigentlich emotionalen Distanz das auch einfach noch herzig finden, oder?
Ja, klar, also ich stehe, also eben, wo es diese emotionale Distanz gibt, also da könnte ich mir ganz tolle Varianten von meiner Beerdigung ausdenken. Nur setzten die voraus, dass ich eigentlich nicht tot wäre. Also ich finde auch das Zusammenfalten der amerikanischen Flagge großartig. Das machen mein Sohn und ich manchmal, wenn er zu Besuch ist und wir einen Bettlaken zu falten haben, dann spielen wir ständig amerikanische Feuerwehrleute Beerdigung. Wenn meine Frau das sieht, flippt sie schon wieder aus.
Also jetzt müssen Sie mir das schnell erklären. Wie geht denn das? Das kann ich nicht.
Kennen Sie das nicht?
Nein.
Ach, da stehen dann entweder die Mitpolizisten, die Mitfeuerwehrleute oder die Mitsoldaten am Grab und dann bedeckt ja eine amerikanische Flagge den Sarg und ja. Die wird am Schluss dann weggenommen und zu einem kleinen, kompakten Dreieck gefaltet, was man dann der Witwe in die Hand drückt.
Ah, okay.
Und dazu spielt dann ein Dingens-Dudelsack-Orchester Amazing Grace.
Wow, okay.
Nicht? Also, wenn's nur darum ging, meine Beerdigung möglichst rührselig auszuschmücken, aber dann möchte ich dabei sein. Also, da könnte man eine ganze Disco-Veranstaltung rausmachen. Aber ich glaube nicht...
Würde sie sich dann nicht wollen entgehen
lassen? Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Aber ich glaube auch umgekehrt, dass eben unser Sohn, an dem das hängen bliebe, in dem Moment am allerwenigsten Lust darauf hätte, nochmal eben eine Disco aus meiner Beerdigung dann zu machen. Also das ist in der abstrakten Vorstellung ist das süß, aber sonst nicht, glaube ich.
Also Beerdigung müsste ja in dem Sinn auch eigentlich die Funktion erfüllen, dass eben die Hinterbliebenen sich können auf eine Art und Weise verabschieden, wie es ihnen auch gut tut oder behagt. Oder
ja, genau.
Also vielleicht behagt es ihnen auch gar nicht. Aber,
aber ich finde, da sollte man als Leiche dann doch etwas zurücktreten gegenüber den Trauergefühlen der Angehörigen. Ich habe vor kurzem übrigens meine erste Zoom-Beerdigung mitgemacht. Das war, ich weiß die Verwandtschaft gerade nicht, also wirklich ein eher entfernter Verwandter meiner Frau, die aber in ihrer Kindheit ziemlich viel zusammen zu tun hatten und die wir dann auch ein paar Mal gesehen haben, aber ich bin ihm vielleicht dreimal begegnet. Und das hat trotzdem immer was Berührendes. Also eben, das meinte ich, es lässt einen ja nicht kalt, nur es bewegt einen halt nicht so, als wenn es irgendwie nahe Freunde oder Angehörige sind. Aber es ist also die hat einen Zoom-Link geschickt, was ich auch erst sehr spät dann gemerkt habe, dass ich mich tatsächlich zuschalten konnte. Und dann haben meine Frau und also ich habe es ihr dann erst sagen müssen und wir haben uns dann per Zoom dazugeschaltet und haben das dann aber an separaten Computern geschaut. Sie an ihrem Laptop, ich an meinem Dings und ich bin 2 Stunden dabei geblieben. Also ich hätte das, glaube ich, sehr pietätlos gefunden, mich dann irgendwie zu verabschieden. Also sondern ich finde, das ist man dann Menschen schuldig, dass man auch bei Zoom dabei bleibt.
Aber wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Hat man da wirklich Bestattung dann gesehen in dieser Videokonferenz? Oder hat es einfach Reden gegeben? Oder?
Ja, es gab am Anfang die Reden. Ich muss das nochmal, ja, ein paar Reden von der Tochter, dem Sohn, die Enkelin habe ich auch gesehen, die ich so nicht kannte und dann ging dann die Kamera zum Grab und ich weiß gar nicht, wie es dann weiterging. Also der Sohn hat dann Kaddisch gesagt, glaube ich, und dann haben dann die Angehörigen und ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge, es musste dann natürlich wegen Corona auch alles ein bisschen auseinander, dann hat man eben die Erde drauf geworfen. Und dann hat man das Grab wirklich dann zugeschaufelt und ja, dann war die Übertragung zu Ende.
Eindrücklich, ja. Ja,
über Zoom. Etwa 2 Stunden lang so, ja?
Ja. Ja.
Also das erste Mal, dass ich eine Fernbeerdigung gesehen habe.
Ja.
Also es waren dann entsprechend wenig Leute natürlich.
Das habe ich jetzt noch nie gehört. Ja, das ist sehr interessant. Sie haben in unserem Gespräch aus dem Jahr 2013, ist ja das, glaube ich, gewesen, wo wir hier geredet haben über das Sterben. Das ist, um das auch noch schnell zu sagen, im Rahmen von dem Projekt gewesen, «Zu Ende denken», das Buch und der Film «Zu Ende leben», zusammen mit Rebecca Ponyan. Mhm. Und ich mag mich erinnern, oder habe mich dann wieder erinnert jetzt, dass sie dort auch gesagt haben, sie würden auch gerne der Nachwelt ein grosses, unübersehbares Werk hinterlassen, haben sie gesagt. Haben sie darum 2020 gerade 3 Bücher veröffentlicht?
Nein, also...
Haben sie jetzt nochmal so richtig Gas geben?
Nein, das war jetzt wirklich ein Zufall. Also das, die beiden, das Altersbuch mit Andrea Schaffroth und das Diagnosenbuch, das war schon seit 1,5 Jahren in Planung. Das ist jetzt halt gleichzeitig fertig geworden. Und dieses andere Buch über die Wissenschaftstheorie, das war so ein Schnellschuss, den habe ich innerhalb von 2-3 Monaten noch so nebenbei gemacht, weil mir das mit dem, ja, das ist schon mein Thema gewesen, also das musste ich mich nicht erst wieder groß rein vertiefen, weil mir eben diese Berufung auf die Wissenschaft so auf den Keks ging. Ich muss jetzt nicht da wissenschaftstheoretisch argumentieren eben, aber es gibt eben nicht nur eine Wissenschaft, sondern viele Wissenschaften und so weiter. Also das war ein purer Zufall. Und das stimmt, also jetzt, wo Sie es sagen, habe ich das wahrscheinlich 2013 gesagt, aber da kann ich jetzt wirklich nur noch verständnislos den Kopf drüber schütteln. Also die Vorstellung ist mir jetzt wirklich völlig fremd geworden. Also selbst wenn ich jetzt irgendwelche Pläne, also ich plane noch ein Buch zu Identität und Identitätspolitik zum Beispiel mit einer Kollegin und Freundin aus Belgrad für irgendwann mal, so hoffe ich in den nächsten 2 Jahren, aber dass ich da irgend so einen Schmöker, so der, nee, das fände ich jetzt... finde ich wirklich absurd, die Vorstellung. Aber das ist erstaunlich, also wie sich das tatsächlich in 7 Jahren ändern kann.
Und was denken Sie, warum hat sich das dermaßen geändert? Ist das jetzt eben die Gelassenheit, die vielbeschworene?
Ja, aber ich würde sagen, also vor 7 Jahren war ich jetzt auch nicht so ungelassen, da war ich ja auch schon 56.
Ja, aber dann ist eben 60 noch nicht.
Ja, vielleicht, ja. Und jetzt denke ich ja so über Formen der Pensionierung, Teilpensionierung sehr konkret nach und da steckt weder dahinter, dass ich auf keinen Fall ganz aufhören möchte. Also wenn Sie mir jetzt, weiß doch auch nicht, sagen wir mal vorsichtshalber 30 Millionen für den Fall, dass ich sehr alt werde und sehr viel Geld noch auf den Kopf hauen sollte, also sagen wir mal das, dann könnte ich, glaube ich, jederzeit völlig mit allem irgendwie aufhören. Also ich muss jetzt weder partout krampfhaft nichts mehr tun oder mich nur noch der Schafzucht widmen, noch muss ich jetzt versuchen, immer noch irgendwas zu behalten, damit ich mich noch im Leben fühle, sondern das ist jetzt für mich eine sehr pragmatische Entscheidung. Also wie langt das Geld? Was muss ich weitermachen? Zum Beispiel, jetzt wo ich hier sitze, ist meine Praxis, das ist eine 3-Zimmer-Wohnung für mich alleine plus ein 4. Abstellraum im Keller nochmal. Wo ich mit dem Mist hin soll, habe ich keinen blassen Schimmer. Das sind über 10.000 Bücher vermutlich, die ich entweder nur wegschmeißen kann oder halt da behalten kann. Also spreche umzugstechnisch und auch finanziell einiges dafür, so lange weiterzuarbeiten, bis ich hinter der Couch einen Schlag kriege.
Und die ganzen Bücher Ihrem Sohn
übernommen. Ja, das, also ehrlich gesagt.
Oder das Aufräumen, besser gesagt.
Also da habe ich jetzt wirklich keine Skrupel. Mein Vater ist da ganz anders, der sagt mir schon immer, wie gut er aufgeräumt hat und so. Ich würde das auch gerne für meinen Sohn tun, aber schlimmstenfalls, da vererbt er dann den Rest.
Und das ist keine Horrorvorstellung für Sie, dass dann das Zeug plötzlich auf dem Flohmi landet, weil Ihr Sohn nicht weiß, woher er damit.
Also auf dem Flohmi ist eigentlich schon die Luxusvariante, wie mir scheint.
Oh, okay.
Nein, Bücher heutzutage, das ist doch, weiß doch auch nicht. Also was Schlimmeres kann man Erben nicht antun und sich selber auch nicht. Also, und also da an den Gedanken mag ich gar nicht rühren. Also vielleicht ist mir irgendwann dann auch wurscht. Also und Flohmarkt wäre schon wirklich, wäre schon klasse.
Aber dass es jetzt allenfalls eben kein so ein unübersehbares bleibendes Werk gibt, das lässt sich jetzt in der Zwischenzeit cool, um nochmal auf das zurückzukommen.
Völlig, ja. Ich hätte auch im Moment, ich weiß auch gar nicht, was mir damals irgendwie auch nur annähernd vorgeschwebt ist. Nein, das finde ich...
Vielleicht Ihre digitale Nachlass.
Ach, könnte... Ich wünschte ja immer, irgendwer würde sich mal für meinen digital-physikalischen Nachlass interessieren. Man könnte meine Steuerunterlagen bis 20 Jahre zurückhaben. Alle meine Manuskripte, die ich ja immer noch ausdrucke, weil ich einmal beim Sichern in der falschen Richtung alle Dateien überschrieben habe. Aber das könnte man gerne in irgendein Archiv. Aber ich habe gehört, auch Literaturarchive nehmen nicht mehr alles in einen Möbelwagen, sondern seien schon sehr picky. Also selbst wenn ich Max Frisch wäre, hätte ich, glaube ich, auch keine großen Chancen mehr, das Nachlassproblem ein für alle Mal gelöst zu haben. Nee, also ich wüsste wirklich nicht, an was für ein Werk ich da... Vielleicht war ich damals in einer sehr intellektuellen, kurzzeitig unbefriedigten Position, dass ich gedacht habe, ich müsste noch mal so was Richtiges, aber nee, ist verschwunden.
Ist ja auch noch schön.
Ja, ich finde...
Nimmt auch ein bisschen Stress weg, oder?
Völlig, also... Aber ich habe nicht mal gemerkt, dass mir das irgendwie wie ein Stein vom Herzen gefallen ist, dieser Stress um das einzig große Werk, sondern... Also wenn ich jetzt rückblickend denke, finde ich das schon für vor 7 Jahren völlig absurd, aber ich habe es wohl gesagt, ja.
Nochmal zum Inhalt von dem Buch. Ja. Sie schreiben dort auch in ihren Anteil ein bisschen gegen die Gleichmacherei von alten Menschen an. Also überhaupt ein bisschen gegen die Gleichmacherei von Leben. Mhm. Ist das richtig? Verstehe ich das richtig? Es dunkelt mich, Ihnen ist eigentlich gar nicht miteinander vergleichbar, wenn es ums Leben geht.
Ja, also gut, natürlich sind immer Sachen miteinander vergleichbar. Natürlich gibt es soziologische Kategorien. Aber ich merke das zum Beispiel, dass ich aus praktisch allen statistischen Betrachtungen, die mir irgendwas zuschreiben, endlich immer herausfalle. Also wenn es heißt, dass 76% aller Männer, aller Akademiker, aller Psychoanalytiker, aller ich weiß nicht was, immer so, dann kann ich eigentlich immer nur sagen, ja, tut mir leid, ich nicht. Was bei Statistiken kein Wunder ist, die sind ja eben nicht dafür da, einzelne Leute zu beschreiben, sondern eben Gruppen zu beschreiben oder Mehrheitsverhältnisse in Gruppen zu beschreiben, was unter gewissen Gesichtspunkten eben durchaus sehr sinnvoll ist. Aber jetzt bei den Alten, das fällt mir eben so besonders auf, dass entgegen diesem Reden von der zunehmenden Individualisierung auch im Alter es eine ähnliche Vorstellung gibt, wie dass man eben die Alten qua Alter praktisch immer zusammentun kann. Also so wie man früher den Kindern gesagt, und bei mir hat es als Kind eben auch schon nicht funktioniert, geh doch mal mit den anderen Kindern spielen. Das ist doch ganz toll, da hat's noch andere Kinder, da kannst du mit denen spielen. Das hat mir als Kind nicht eingeleuchtet, weil manche mochte ich gar nicht. Oder die waren immer gemein zu mir oder so. So ist es wie mit den Alten. Also man kommt dann nicht an den Kindertisch, sondern man kommt dann an den alten Tisch. Nicht? Also da hat's doch noch viele, viele andere. Oder red doch mal mit der Frau Müller, die ist doch auch Witwe und die freut sich doch. Also so, als wenn jetzt eben dieses pure Altersargument oder dass man auch Witwe ist, irgendeine Gemeinsamkeit stiftet, wo man doch sonst merkt, ja, man hat wirklich einfach vielleicht eine Handvoll gute Freunde, mit denen man es auch auf die Nähe zusammen aushält. Und eben Kinder und Alte kann man irgendwie zusammenschmeißen wie, weißt du auch nicht, Leute, die immer was miteinander...
Mhm. Und dann passt's.
Dann passt's. Die jassen und freuen sich, wenn das Curly singt und der Spitalclown kommt. Und dann zieht man auch sein gutes Blüschen an und die Wärterin sagt dann, oh, Herr Schneider, da haben wir uns heute aber schick gemacht. Und also, ja.
Wie wenn alle die gleichen Bedürfnisse hätten.
Genau, ja.
Und gleich vergleichen wir unser Leben ja manchmal mit anderen Leben. Und es geht ja dann manchmal, also gerade jetzt, wenn es ums Sterben geht, geht es ja dann vielleicht auch darum, ein bisschen Erfahrungslücken zu füllen, oder? Wir wissen ja alle nicht, wie es ist, zu sterben. Aber vielleicht haben wir das Sterben von einem anderen Menschen mal erlebt und überlegen uns dann, wie das für uns wäre, oder? Also es ist ja dann schon auch ein bisschen ein Vergleichen.
Ja, aber das ist eine andere Art von Vergleichen. Also das ist, glaube ich, auch eine Art von Vergleichen, die zum Beispiel oft ja auch darauf hinausläuft, dass man sich denkt, sowas möchte ich nicht. Oder was es auch gibt, das habe ich manchmal gemerkt, so in der Konfrontation mit dem Tod, sowas wie eine Art der Solidarität der Lebenden mit den Toten. Also das ist das, was einen verbindet, dass man das Sterben eben noch vor sich hat. Also das, was einen auf eine Art trennt, hat eben auch was Verbindendes. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, aber ich glaube, das ist etwas, was dann nicht auf diese falsche und verlogene Art so eine menschliche Solidarität unter dem Vorzeichen der Sterblichkeit stiftet, sondern das hängt ja auch immer dann tatsächlich mit nahen Personen zusammen. Also nicht mit Kurt Cobain oder so, da fühle ich keine. Nicht, dass ich was gegen Kurt Cobain hätte, aber da verbindet mich sowas nicht. Aber eben bei meiner Mutter oder bei eben, da steht man manchmal dann fassungslos da irgendwie rum und denkt sich, ja, aber das haben wir noch gemeinsam. Vielleicht ist es das, wo die frommen Leute denken, ja, wir sehen uns später. Das denke ich natürlich nicht, aber.
Aber auch sie sind sterblich, mehr so.
Ja, es hat irgendwas Verbindendes. Man bleibt sozusagen nicht als ein ganz, ganz anderer zurück. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig. Ich weiß jetzt, ich kann auch nicht mehr dazu sagen, also weil das nur so ein auch flüchtiges Gefühl wahrscheinlich.
Und beim Altwerden ist das ähnlich? Beobachtet sie manchmal andere Menschen im Alter und stellen sich vor, wie das für sie wäre? Oder gibt es dann auch so Beispiele, wo sie denken, also so, dann lieber nicht, wenn ich dann alt bin?
Das gibt es natürlich schon, ja. Aber das ist nicht nur, wenn ich dann alt bin, das finde ich auch jetzt. Und da hat man natürlich immer gefunden. Also man denkt ja oftmals, also auch innerhalb der eigenen Altersgruppe, ja, so finde ich es noch cool und so jetzt wieder wirklich lieber nicht. Also das ist jetzt nicht einfach nur die Vorstellung des 63-Jährigen, wie man 88 sein will. Das wird man dann ja sehen. Aber natürlich gibt es auch sowas, dass man so extrapoliert. Also, dass man denkt, ja, das wäre ein Leben, was ich jetzt lieber nicht hätte. Oder was ich lieber hätte, das gibt es ja auch. Im Moment ist es ein bisschen ungünstig, weil ich so mit meinem Leben eigentlich ganz zufrieden bin. Also da wäre es wahrscheinlich eher die andere Variante. Aber wie Sie da an meinem großen Buchprojekt sehen, das ich völlig vergessen hatte, es ändert sich ja auch was. Ne? Ja. Also, kein blassen Schimmer, wie sich das ändern wird.
Und kommt es dann auch vor, dass Sie Ihre Zukunftsperspektive irgendwo bedrückt? Also im Sinn von, eben, es wird alles kleiner, man wird älter, wir laufen eigentlich alle auf ein Ende zu, schlussendlich. Gibt es Momente, wo Sie das eigentlich bedrückend finden?
Ja, jein. Also eben, es bedrückt mich zum Beispiel, das spielt ja im Buch auch ständig eine Rolle, bei mir jetzt in dem Buch ständig eine Rolle, der Traum von der mindestens 100 Quadratmeter Wohnung. Das bedrückt mich, dass man sich von manchen Dingen einfach aus Platzmangel trennen muss, nicht aus besserem Wissen, sondern aus, also wo man am liebsten, wenn man genug Geld und Platz hätte, dem Welt die Fuhrer den Hausschlüssel geben möchte und sagen, alles, was Sie da sehen, bringen Sie jetzt bitte in die 200 Quadratmeter Wohnung, ja, stellen das ordentlich auf und sagen mir Bescheid, wenn's da steht. Also das wäre natürlich das wird viel Bedrückung von mir nehmen, wenn das so wäre. Aber vielleicht regelt sich das auch. Also zum Beispiel habe ich jetzt ohne weiteres, und kann ich schon seit längerem, meinem Sohn manche Möbelstücke einfach überlassen, wo ich vorher noch gedacht hätte, nein, das ist doch meins, da habe ich so viel Spaß dran gehabt, dass ich das Schnäppchen gefunden habe und so. Und jetzt bin ich ja noch so froh. Meine Frau musste mich abhalten davon, mein Daybed aus meinem Arbeitszimmer zu Hause auch gerade noch zu spenden. Weil erstens hat sie gedacht, ich plane schon meinen frühen Abgang. Das macht natürlich immer Panik. Und weil sie auch zurechtgefunden hat, das brauchen wir jetzt tatsächlich noch. Also ich müsste jetzt nicht übertreiben. Und das hat aber jetzt nichts, so mit einer Endzeiterwartung bei mir zu tun, sondern hatte eher was mit der, ich weiß auch nicht, so wie eine Art von gute Gelegenheit, etwas von seinem vielen Stoff schon mal loszuwerden und ihn auch noch gut untergebracht zu wissen.
Ja, ja.
Und ja, darum habe ich das auch eben mit dem Flohmarkt gemeint. Also eben, das wäre gar nicht die schlimmste Alternative. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Alter oder vielleicht bis zum Schluss widerstrebt einem doch die Vorstellung, dass all das, was man irgendwie angesammelt hat und für einen auch von großem Wert war und auch tatsächlich materiell ist, dass das bestenfalls noch für städtische Brockenhaus noch langt.
Ist wie eine Art Entwertung für Sie aus Ihrer Perspektive?
Ja, kann man schon so sagen, ja. Man hängt ja schon auch irgendwie an seinen Dingen, sonst hätte man die, oder manche Leute, und wahrscheinlich ich gehöre dazu, haben schon ein Verhältnis zu den Dingen. Ich habe leider zu viel Dinge und zu viel Verhältnisse vermutlich. Das ist ein Problem.
Genau, und gleich haben Sie ein angefangen loslassen von einzelnen Sachen.
Ja, ja, ja.
Sie haben kurz vor dem Jahreswechsel noch ein Interview an der NZZ gegeben. Oder besser gesagt, es ist einfach kurz vor dem Jahreswechsel noch publiziert worden. Und dort haben Sie noch gesagt, ich werde nie in eine Alterssiedlung ziehen. Wie stellen Sie sich denn Ihr Leben im höheren Alter vor stattdessen?
Ja, städtisch. Also das ist nicht, dass ich was gegen Alterssiedlung und Experimente mit Wohnformen habe. Ich möchte einfach wohnen, ohne dass das Wohnen oder wie ich wohne thematisch so ständig im Vordergrund steht. Also ich habe Spaß eben an den schönen Möbeln, insofern wohne ich gerne, aber ich könnte nie sagen, ach, ich wohne so gerne mit Gleichgesinnten zusammen oder ich wohne gerne mit Menschen, die sich auch um den Grünabfall in der AG Grünabfall kümmern. Nicht, weil ich was gegen Grünabfall, und das finde ich alles sinnvoll, aber ich zitiere ja immer gerne dieses eine Karl Kraus-Dings, ich verlange von einer Wohnung einen Haustürschlüssel, fließend Wasser und eine Heizung, gemütlich bin ich selber. Also das wäre meine Wohnmaxime. Ich möchte auch nicht in einer altersdurchmischten WG von 20, 40, 60 und 100-Jährigen wohnen. Also ich möchte einfach nicht, wie soll man das jetzt sagen, in einer Art beim Wohnen vergesellschaftet werden, die über das Maß hinausgeht, wie man vergesellschaftet ist, wenn man halt in einer Stadt lebt. Mhm. Nicht? Also die meisten, die einem begegnen, sind einem fremd. Ein paar kennt man, die grüßt man und dann hat man auch noch ein paar Freunde, die kommen vielleicht zu Besuch. Also das wäre so.
Ja, das klingt doch gut. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet oder erfüllt. Genau.
Tja, wünschen Sie mir. Sonst müssen Sie Crowdfunding für ein genehmes Alter für mich
Sie,
machen.
Ja, ist gut.
Aber ich kann Ihnen schon sagen, es wird...
teuer.
Wenn es wirklich ideal werden wollen, wird es schweineteuer.
»24 Stunden nach unserem Gespräch ist Peter Schneider nochmals ein Lichtchen aufgegangen. Er hat sich das mit der rätselhaften Solidarität mit den Toten nochmals genau durch den Kopf gehen lassen und hat am nächsten Tag am Telefon gesagt, die eigene Sterblichkeit beruhigt das schlechte Gewissen, wo man als Lebende gegenüber den Verstorbenen hat. Das hat mir sofort eingeleuchtet. Wir solidarisieren uns nicht nur, weil wir wissen, es trifft uns auch noch, sondern auch, weil wir ein bisschen schlechtes Gewissen haben gegenüber denen, die das Leben schon hergeben mussten, während wir einfach weiterleben. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald.